2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Sonntag, den 20. Oktober 2024. Es ist knapp 7 Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel zu Gast bei Borussia Dortmund vom Freitagabend. Bevor ich zum Spiel komme, einmal kurz ein Disclaimer. Ich nehme heute in etwas anderem Setting auf. Falls ich also anders klinge, als ihr das gewohnt seid, bitte ich das zu entschuldigen. Aber wir kriegen das hier alles hin. Das Spiel endet 2:1 für Borussia Dortmund, nachdem es in der 31. Minute zunächst einen aberkannten Treffer für den FC St. Pauli durch Morgan Gilavogi gab, stellte dann Rami Benzebaini in der 43. auf 1:0. Damit ging es in die Pause. In der 78. konnte Erik Smith durch einen wunderschönen Treffer zum 1:1 ausgleichen. Diese Führung hielt allerdings nur 5 Minuten, bevor Serhou Guirassy in der 83. auf den 2:1 Endstand stellte. Ja, ich bin Yannick und begrüße meinen Namensvetter, der es mit den Schwarz-Gelben hält. Moin, Yannick.
Ja, moin, wieder mal.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wie im Vorgespräch angekündigt, Kasche ist auch wieder da. Moin.
Moin, schöne Grüße.
Ja, sehr schön, dass wir uns jetzt hier mal in dieser Konstellation zusammenfinden. Mal schauen, wie das so wird. Wir fangen mal ganz unverbindlich an mit unserem Gast. Erzähl uns doch einfach mal, wie läuft so ein Spieltag oder gerade wenn es ein Freitagabend-Flutlichtspiel ist, wie läuft das bei dir so ab?
Jo, also ich bin arbeitspflichtig, also ich muss natürlich arbeiten, deswegen habe ich am Freitag ganz normal arbeiten, arbeite beim öffentlichen Dienst, das heißt ab 14 Uhr ist da spätestens Schluss und ich komme aus Münster, das hatte ich glaube ich schon in der ersten Folge gesagt, ja, fahr dann erstmal nach Hause, ess noch was. Ja, dann gibt es 2 Möglichkeiten bei mir. Das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig, worauf ich Bock habe. In der Regel reise ich mit auch mit dem Auto durchaus an. Wir haben Redaktionsräume in Dortmund, da haben wir auch Parkplätze, das ist in Stadionnähe. Parkplatzsituation ist in Dortmund halt super schwierig. Über 80.000 Leute reisen an und einige tun es auch mit Autos. Und die Freitagsabendspiele und auch die Champions-League-Abende sind da eher prädestiniert eben, dass die Leute mit ihren PKWs anreisen. Ich hatte irgendwie, manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl, heute kann es mal klappen mit der Bahn. Und deswegen bin ich auch mit der Bahn angereist. Also ich fahre dann von Münster, das ist da, in der Regel dauert das 50 Minuten mit der Bahn. Und hat auch eigentlich alles soweit gut geklappt. Hatte dann mich mit Kasche verabredet dieses Mal. Normalerweise gehe ich eigentlich recht zügig auch ins Stadion und auf den Platz. Und ja, je nachdem, wo man, also ich habe ja keine Dauerkarte, das heißt, je nachdem, wo ich meine Plätze habe, kann ich auch vorher oder nachher noch Leute treffen von Schwarz-Gelb. Und ja, manchmal trifft man sich dann auch einfach im Block und quatscht einfach, wie das im Stadion halt so ist, ne? Also ich bin aber auch nicht jemand, der groß im Stadion noch essen oder trinken kauft, weil es einfach enorm teuer ist, wie ich finde. Und deswegen, ja, also so ein typischer Stadiontag mit der Bahn diesmal angereist. Kommt aber auch vor, dass ich mit dem Auto anreise. Und ja, dann bereitet man sich mit Gesprächen vor, schaut in die, schaut die Startaufstellung an und dann geht's auch eigentlich schon los. Ja, Stadionvorprogramm interessiert mich eigentlich jetzt nicht so. Ja, und ich stand diesmal auch ein bisschen anders als sonst. Ich stand ein Stück höher auf der Südtribüne und ich muss euch sagen, es ist verdammt laut da oben. Ich weiß nicht, wie das bei euch angekommen ist. Wahrscheinlich habt ihr das auch als sehr laut empfunden. Ich glaube, Kascha hat das letzte Mal schon gesagt, dass bei uns immer relativ laut ist im Stadion. Die Lautsprecher sind echt laut. Aber so sieht es im Grunde bei mir aus. Und dann fahre ich danach, bin ich dann halt zurückgefahren mit der Bahn. Die sind natürlich proppevoll, vor allem auf dem Rückweg. Aber das geht alles irgendwie. Ich war dann irgendwann um 12:30, glaube ich, wieder in Münster.
Okay, also alles insgesamt relativ unaufgeregt und normal sozusagen. Kasche, wie war es bei dir? Wie bist du angereist? Wie bist du reingekommen? Ja, und vielleicht auch schon ein paar Eindrücke zum Stadion von dir.
Ich bin relativ zeitig losgefahren, auch in Wiesbaden. Ich bin ja im Exil sozusagen. Bin relativ zeitig losgefahren, 14:30, war um 17 Uhr, Viertel vor sechs auf dem Parkplatz. Das war total easy. Der Ordnungsdienst hatte mich da so ein bisschen falsch durchgelenkt, so dass ich da nicht richtig hinkam. Aber das war dann relativ unaufgeregt, wurde das dann gehandelt. Und ich musste leider alleine fahren. Ich hatte es ja schon mal bei Blue Sky geschrieben. Hier, Leute, wenn ihr aus Frankfurt, Wiesbaden, Mainz irgendwie eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet euch gerne bei mir. Ich fahre ungern alleine mit einem Auto dahin. War aber dieses Mal so, weil ich keine Rückfahrtgelegenheit mit der Bahn hatte, die vor 7 Uhr morgens, dem nächsten Tag, quasi Ankunft wäre. Und dann, deshalb habe ich mich entschlossen, mit dem Auto zu fahren. Habe dann vor dem Stadion habe ich mich noch an dem Biergarten Rote Erde mit mehreren Leuten getroffen, Fanclub-seitig, habe ich getroffen, Grüße an Reimer da in dem Falle. Und dann noch mit Yannick, haben wir noch einen kleinen Schnack gehalten. Und dann bin ich schon mit der Crew zusammen reingegangen. Bei mir lief das mit dem, also ich fand es eigentlich einen sehr, sehr entspannten Umgang, weil wir relativ frühzeitig da waren. Ich habe natürlich dann auch gesehen, dass relativ spät die Busse kamen, das Verkehrschaos dann zugenommen hat. USP, glaube ich, 30 Minuten nach Anpfiff erst im Stadion war.
Kurz vorm vermeintlichen 1-0 für uns.
Genau. Und bei mir war das alles relativ entspannt. Auch die Rückreise war dann entspannt. Ich war irgendwann um 3:15 war ich dann wieder in Wiesbaden. Und ich muss sagen, so allein im Auto 3 Stunden durch die Nacht zu fahren, durch Nebel, durch Westfalen und Hessen ist halt auch ermüdend. Also, naja. Aber was tut man nicht alles?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, vielleicht nächstes Mal kannst du dir vielleicht eine Reisegruppe motivieren, da mit dir unterwegs zu sein.
Habe ich schon für Hoffenheim. Ha.
Ja, guck. Ja, genau. Ich kann ja auch mal erzählen, wir sind aus Hamburg gekommen, auch direkt nach Feierabend. Früher ging es dann nicht, als um 3:45 den ICE zu nehmen, der auch relativ mit vermeintlich wenig Verspätung für Bahnverhältnisse dann auch Richtung Dortmund fuhr. So eigentlich die größte Verspätung hatte sich dann zwischen Münster und Dortmund so rum irgendwie eingehandelt, sodass wir dann irgendwie 20, 30 Minuten später erst am Bahnhof waren. Was aber nicht schlimm war, denn wir hatten uns noch mit Leuten verabredet, die mein Equipment, mit dem ich jetzt gerade hier aufnehme, was ja irgendwie auch mit nach NRW musste, dann in den Bulli gepackt haben, uns noch Richtung Stadion gefahren haben, aber dann ja, wie ihr beide gesagt habt, so eine Verkehrssituation, wo dann irgendwann sehr verstopft sozusagen, sodass wir dann einfach aus dem Bus rausgehüpft sind und den Rest gelaufen sind, was dann auch nicht mehr allzu weit war. Genau, und wir kamen dann wahrscheinlich, im Gegensatz zu dir, Kasche, die relativ früh da waren, wir waren dann schon relativ spät, sodass wahrscheinlich der Großteil dann auch schon drin war und da war es bei uns eigentlich auch entspannt. Müssen aber an dieser Stelle erwähnen, dass es längst nicht allen BesucherInnen so ging. Es sind zahlreiche Meldungen bei der Fanhilfe eingegangen, was das ja Auftreten und die Handlungsweisen des Ordnungsdienstes angeht. Ich kann da jetzt, wie gesagt, wieder eigener Erfahrung nicht ins Detail gehen. Weiß nicht, Yannick, hört ihr das öfters von Gästefans, dass ihr da irgendwie, dass der Ordnungsdienst da sich nicht ganz so verhält, wie man sich das vielleicht wünschen würde?
Also mir ist ja jetzt keine strukturelle Diskriminierung in Anführungszeichen bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass es gerade bei Vereinen, die jetzt dem Ordnungspersonal nicht bekannt sind, wo sie die Fans nicht einschätzen können, dass es dann vielleicht da ein bisschen, ich sag mal, weiß nicht, ob ich rabiater oder ein bisschen, dass man da ein bisschen übervorsichtig ist, weiß ich nicht. Also wie gesagt, also strukturell ist uns da nichts bekannt, aber dass es da also Ordnungspersonal gibt, was auch einfach immer überfordert ist. Ich denke mal, wenn man auswärts fährt, weiß man das auch, dass es da einfach immer Leute gibt, die meinen, sie müssten da irgendwie voreiliger Gehorsam oder auch besonders streng sein. Strukturell ist uns nichts bekannt, aber wenn wir was hören, geben wir das auch gerne an den Verein weiter. Also ihr könnt uns da auch gerne nochmal kontaktieren. Wir haben da auch einen Draht zum Verein. Das können wir auch klären, wenn da was ist.
Genau, also ich würde sagen, die Fanhilfe sammelt jetzt erstmal alles, was da so an Meldungen kommt. Also ich habe nur irgendwie in Social Media gelesen, dass es wohl auch dazu gekommen soll, dass Minderjährigen in den Schritt gefasst geworden ist und sowas. Und allgemein das Auftreten wohl als sehr, sehr martialisch aufgenommen wurde. Ja, aber ich glaube, so viel kann man sagen, das ist jetzt nicht was, was ihr exklusiv habt in Dortmund. Das haben wir in anderen Stadien auch schon gehabt.
Es macht's natürlich nicht besser. Also wenn das wirklich passiert ist, dann auf jeden Fall anmerken und meldet euch bei eurer Fanhilfe oder meldet euch irgendwie bei uns oder irgendwie, wir können das auch, wir geben das dann irgendwie an den Verein weiter. Das geht auf keinen Fall.
Genau, dem würde ich mich anschließen. Genau, wie gesagt, da haben wir es hier auf jeden Fall erstmal erwähnt, dass es das leider gab. Wie mein Namensvetter schon sagt, wendet euch bei Problemen immer an die Fanhilfe oder nutzt andere Möglichkeiten, das auf jeden Fall publik zu machen, damit sowas nicht nochmal passieren kann oder zumindest da mal drauf geschaut wird, was da los war. Gut, Kasche, ich weiß nicht, warst du schon mal im Westfalenstadion oder war das dein erstes Mal? Wie war dein Eindruck, als du dann wirklich drin warst und das erste Mal auf dieses Stadion rund geblickt hast?
ich weiß nicht, wie oft ich schon im Westfalenstadion war. Ich bin, ich komme ja aus der Ecke gebürtig, und es war das auch einer der ersten Stadionbesuche meines ganzen Lebens war im ganz alten Westfalenstadion. Ich habe dann Yannick Geschichten der älteren Fangenerationen mal ein bisschen erzählen müssen. Also wie was ich da in dem Stadion wahrgenommen habe. Das letzte Mal war ich halt 2014 im Stadion, und da hatte ich schon den Eindruck, dass was Yannick auch eben gerade noch mal, also BVB Yannick auch gerade eben noch mal sagte, diese Dauerbeschallung, dieses laute Dauerbeschallung, es kommt kaum Fanatmosphäre auf. Die Südtribüne hat man kaum gehört, außer bei, ich weiß nicht, You'll Never Walk Alone, da war ich Bier holen, das wollte ich mir da nicht antun, weil ich das zu oft gehört habe, weil das mir zu viel Folklore für mich war. Ich weiß nicht, warum man das Stadion als stimmungsvollstes Stadion betitelt, weil ich sehe es nicht so. Ich fand's echt mau. Ich fand den Platz geil, wo ich stand, also weit oben, super Blick auf Stadion, super Blick auf den Rasen, aber ich fand die Stimmung da, also heimseitig echt, da geht einiges mehr. Das war ich ein bisschen, also um mich herum haben auch alle so gesagt, so, und das soll jetzt hier die gelbe Wand sein? Was ist denn da los? Also während des ganzen Spiels fand ich das, Yannick, sorry, dass wir das jetzt gesagt haben, aber das war echt mau.
Ja, bevor Yannick sich rechtfertigen darf, vielleicht nochmal kurz meine, also ich habe jetzt gerade ganz viel genickt, während du gesprochen hast. Ich fand es auch, also erstmal vor dem Spiel, weiß ich nicht, wie viele Hymnen gespielt wurden. Erst kam noch das eine, dann kam das You Never Walk Alone, mit dem ich als einziges gerechnet habe. Also ich war das letzte Mal vor über 20 Jahren im Westfalenstadion. Und dann noch ein Lied und noch ein Lied, und zumindest im Gästebereich waren diese Lautsprecher dermaßen übersteuert und kratzig und plärrig. Das war schon unangenehm, aber genau. Und dann schaut man so gegenüber auf diese über 20.000 Menschen, die da stehen an der gelben Wand oder in der gelben Wand. Und letztendlich war es nur wirklich so ein unten mittig, so, es war so ein Teil, ich würde jetzt vielleicht sagen, vielleicht 5.000 Leute von 25, die da wirklich Support haben und wo Fahnen geschwungen wurden. Der Rest war dann vielleicht wahrscheinlich nur szenenbezogen mal laut oder so. Aber da wir ja zumindest als USP dann auch reingekommen ist, nachdem ihre Busse so lange im Stau standen, waren wir ja auch relativ laut. Von daher ist da jetzt gar nicht so viel rübergekommen. Aber ja, so, ich hatte mir auch mehr erwartet. Aber lassen wir uns doch mal von unserem Gast erzählen. Wie hast du es an dem Abend wahrgenommen? Und ist das eine allgemeine Wahrnehmung oder war das speziell gestern Abend so der Fall? Vorgestern Abend, Entschuldigung.
Ja, grundsätzlich ist das keine neue Geschichte. Also ich glaube, für Menschen, die so nicht regelmäßig ins Stadion gehen, ist das schon beeindruckend. Und alleine durch die Menge der Menschen ist es natürlich, ne, klar. Ich teile das mal auf, einmal ins Vorprogramm. Ja, genau, ich hatte es angekündigt, diese Dauerbeschallung, das ist ein bisschen nervig. Habe ich aber persönlich in den meisten Stadien, in denen ich jetzt bisher war, so, dass das inzwischen halt State of the Art ist, dass da relativ viel durchgeballert wird, auch also auch fanbezogene Lieder. Oder
ja, sehe ich auch so.
Das ist jetzt, da würde ich auch nicht sagen, dass das 1:1 unsere Sache ist, aber ja, genau, das ist halt so. Ich, wie gesagt, achte nicht so richtig aufs Vorprogramm. Ich bin da meistens am Quatschen oder so. Deswegen, ich bin es auch einfach gewohnt. Deswegen ist das jetzt für mich nichts Neues. Für uns als also als Südtribüne ist es auch super schwierig dann. Also ich, was du meinst mit den 5.000, das ist dann halt alles so, was sich um Block 12 und 13 bewegt. Das ist halt die aktive Szene. Die haben es dann natürlich auch mega schwer, schon vor dem Spiel mal Aufwärmgesänge anzustimmen, weil du hast halt diesen Pegel da von, keine Ahnung, 150 Dezibel, die dir da um die Ohren knallen. Da kannst du keine Lieder anstimmen, so, ne, das kommt halt nicht an. Und es wird immer wieder versucht. Am Freitag hat die aktive Szene auch neue Lieder getestet vorm Spiel. Das ist natürlich auch nochmal in Anführungszeichen blöd, weil wenn währenddessen Dauerbeschallung ist und es werden neue Lieder eingeprobt, du kriegst es selber gar nicht. Ich stand relativ weit oben, du kriegst es halt nicht mit, kannst nicht einstimmen und so weiter. Aber ich weiß auch, wann sollen die Ultras es sonst einproben, weil während des Spiels wollen die Leute das auch nicht, weil da wollen sie das singen, was sie halt kennen und wo sie halt laut mitsingen können. Genau, also Vorprogramm ist immer schwierig. You Never Walk Alone, da streiten sich auch die Geister. Der Normalo-Fan findet es halt cool. Und auch die Leute, die zum ersten Mal im Westfalenstadion sind, die zücken dann alle ihre Handys. Ich hab mich auch dran satt gehört, ehrlich gesagt. Ich singe da auch noch mit. Aber es ist nicht so, dass mein Herz da übelst dran hängt. Wobei ich bei euch auch ein paar Fahnen gesehen, ein paar Schals gesehen habe, die da hochgegangen sind. Also ihr seid da ja auch nicht ganz frei von. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das bei euch gespielt oder gesungen oder so, weil ich hatte irgendwie auch
vor dem Spiel schon.
Ja, ich habe vor dem Spiel nämlich auch ein paar gesehen, die irgendwie You Never Walk Alone auf dem Schal hatten und auch bei You Never Walk Alone sind ein paar Schals bei euch im Block hochgegangen. Ja, keine Ahnung. Also das ist auch eher mehr so der Event-Bereich so. Ja, dann Stimmung beim Spiel. Es war natürlich so, dass ich hatte mich auch gewundert, dass bei euch die Szene erst nicht da war. Und dann ist es natürlich schwierig als Kurve, wenn du in Anführungszeichen keinen Gegner hast, ne? Du besingst dich im Grunde selber. Wir hatten eine relativ, wir haben im Grunde gegen eine leeren Block gesungen. Und das war halt, glaube ich, einfach für die Stimmung auch abträglich, weil alle hatten so das Eindruck, ich muss ja nicht so viel leisten. Es ist zwar voll blöd, aber ich habe immer so das Gefühl, so entwickelt sich das. Wenn du eine schwache Szene gegenüber hast, eure Szene ist nicht schwach, aber war einfach nicht da, dann haben die Leute auch nicht so Bock, direkt mitzumachen. Und was bei uns ein ganz, ganz großes Problem auch während des Spiels ist die Mitmachquote im Sitzbereich. Also wir haben die Südwestecken, die machen noch ganz gut mit, auch bei den Wechselgesängen. Also wenn wir sagen, Westfalenstadion, steh auf, ne, dann erheben sich vor allen Dingen nur noch die Ecken und die vorderen Bereiche der Richtung Süd, der West- und Osttribünen. Dahinter ist, also Richtung Nordtribüne wird das immer weniger und auf der Nordtribüne steht kein Mensch auf. Und machen auch bei den Wechselgesängen ist die Mitmachquote echt dürftig. Also das ist einfach auch der Fluch des Erfolgs und ich will auch jetzt St. Pauli nicht zu nahe treten. Ihr seid aber einfach nicht Real Madrid so, ne? Und viele Leute singen auch gegnerbezogen oder situationsbezogen mit, vor allem in dem Sitzbereich. Ich weiß nicht, wie das in St. Pauli ist. Ich war noch nicht bei euch. Ich kann mir vorstellen, dass es da besser ist. Zum Beispiel, als ich eine krasse Auswärtsfahrt war, mal als ich in Frankfurt war, da hatte ich auch das Gefühl, dass teilweise echt über weite Strecken auch die Sitzplätze richtig viel mitgemacht haben. Das ist in Dortmund einfach nicht mehr, in Klammern vielleicht. Und das ist einfach so ein bisschen, liegt einfach daran, dass die Erwartungshaltung einfach eine andere geworden ist. Und ja, viele sind einfach ein bisschen faul geworden, muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube, dass die Stimmung früher auch besser war als jetzt. Aber das ist auch so eine Diskussion wieder, die gibt's seit eh und je, glaube ich. Ja, ich kann aber verstehen, dass man dann vielleicht wenn man diese großen Geschichten hört über das Westfalenstadion, dass man dann erstmal ein bisschen enttäuscht ist. Ist, wenn man die richtig heftigen Stimmungen haben will, dann muss man zu einem Champions League, weiß ich nicht, Halbfinale oder so kommen. Ja.
Da steckt dir jetzt ganz viel drin. Also klar kann ich das nachvollziehen, wenn man dann da einfach, ich meine, das sind ja auch einfach sehr viele Menschen, die man da irgendwie versuchen muss mitzunehmen. Und wenn man da vor Anpfiff gar nicht die Chance bekommt, dann ist das natürlich schwierig. Bei uns ist das, weil du ja gefragt hast, wie es am Millerntor ist, das ist, würde ich sagen, auch immer so ein bisschen spielabhängig und stimmungsabhängig, wie gerade das Stadion so drauf ist gegen Leipzig, als wir da den Punkt erkämpft haben, da war es schon stellenweise sehr laut. Gegen Mainz war es dann schon wieder so ein bisschen, naja, aber da lagen wir ja auch nach Viertelstunde 0-2 zurück. Das ist dann sicherlich auch nicht stimmungsfördernd. Von daher geht das bei uns auch so ein bisschen von bis. Und genau, also fremde Texte oder neue Texte werden bei uns eigentlich vor allem auswärts eingeübt, weil du da halt dann so ein bisschen noch mehr Zeit hast sozusagen und dann werden da die Zettel rumgereicht und so, und weil auch bei Heimspielen du da nicht wirklich die Chance hast, das da in Ruhe einzuüben, aber kommt auch ab und zu vor, aber ist, glaube ich, grundsätzlich schwierig, so einer ganzen Kurve und einem ganzen Block neue Texte beizubringen. Das muss mit der Zeit so ein bisschen wachsen.
Kurz dazu noch, du hattest gesagt, spielbezogen, genau, das war ja, kam auch noch dazu, das Spiel lief nicht. Wenn der BVB jetzt Hurra-Fußball gespielt hätte, hättet ihr auch noch eine bessere Stimmung bekommen. Das ist halt einfach so. Bei vielen ist das auch, wenn es gut läuft, dann singen sie mit. Und eigentlich ist es ja paradox, weil man muss ja eigentlich unterstützen, wenn es nicht läuft. Aber auch eine Diskussion, die wir seit Jahr und Tag führen.
Ja, klar. Genau, die Stimmung ist auch immer mit beeinflusst vom Geschehen auf dem Platz. Das ist ganz klar. Kascha, hast du noch was zum Drumherum? Oder sollen wir nach 20 Minuten auch mal was über den Fußball sagen, der da gespielt wurde?
Können wir gerne machen. Also ich fand die Aussage, Yannick, dass wir in den ersten 30 Minuten selber kein Support-Gegner waren, fand ich jetzt nicht so, weil ich glaube, wir haben da schon ganz gut, also wir haben da ganz okay geliefert, natürlich nicht koordiniert, so wie es eigentlich sein sollte und auch nicht das ganze Potenzial entwickelt, aber ich fand echt eure Kurve auch selbst in den ersten 30 Minuten echt absolut leise. Also das ist das, was ich in unserem Gespräch da vorm Spiel nochmal angesprochen hatte, ne, wo ich gesagt habe, so, ich finde es immer sehr, sehr leise, was kommt. Also es, und man, das, man hört auch nie, was ihr singt. Also man hört es einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das auf einer Gegenseite genauso wahrgenommen wird, dass man nicht hört, was da gesingt. Das ist sicherlich auch dieser Größe des, dieses Stadions quasi geschuldet. Und daher weiß ich nicht, muss man sich jetzt, kann man, das ist ja nicht eure Aufgabe, es ist ja nicht jetzt unsere Aufgabe, da immer die ganze Zeit jetzt Kritik
ja, an euch zu geben. Genau. Ja, ich kann jetzt auch nicht, ich kann jetzt auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise unsere Szene irgendwie in Schutz nehmen. Ne? Also klar, habt das ja schon so provokativ in die Richtung ein bisschen geäußert. Ja, also ich stehe selten im Gästeblock, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Also bei uns ist es, also auf der Süd ist es schon laut. Ja, also es ist schon mega laut. Deswegen, ich kriege auch nicht mit, was bei euch geht. Ich habe ein paar St. Paulis gehört und ja, also das liegt ja auch vielleicht an der Stadionarchitektur, weiß ich nicht.
Ja, ich meine aber dieses, du hattest ja gesagt, die Szene kann, dieses Vorprogramm vor dem Spiel, ich meine, da hat sich ja dann, das war ja bei uns auch durch, ich meine damals, vom Verein mit Fanclub-Sprecherrat auch initiiert, dass wir 15 Minuten, und das war auch erkämpft, dass wir vor so 10 Minuten vor dem Spiel wird ja die Musik langsam runtergefahren und die Fanszenen haben, denen wird die Bühne geboten, sich einzusingen. Und dann wird erst wieder, glaube ich, Musik zum zum Einlauf gemacht. Oder besser gesagt, da kommt Hells Bells. Vorher ist ja dann, Yannick, jetzt, ich weiß nicht, Yannick St. Pauli, so meine ich doch, dass wir das 10 bis 15 Minuten vor Spielbeginn die Lautsprecher runtergefahren wird, damit die Fanszenen ihren Auftritt haben können.
Ja, ja, also es kommt die Hymne quasi und dann danach ist quasi Ruhe.
Genau.
Und dann kannst du das nutzen, um dich schon mal so ein bisschen einzusingen. Genau. Und ehrlicherweise muss man aber auch sagen, am Millerntor schwappt auch nicht immer alles, was vom Gästeblock kommt, in der Süd rüber.
Ja,
ja. Genau. Aber vielleicht nutze ich mal das Thema Stimmung als Überleitung zum sportlichen Teil, weil ich jetzt einfach für die Dramaturgie des Spiels aus braun-weißer Sicht zugegeben sehr schön gefunden, weil wir hatten ja gesagt, so 27., 28. kam die aktive Szene dann rein, die Trommeln wurden verteilt, also Fahnen wurden aufgezogen und so weiter. Und dann wurde es laut und ein paar Minuten später fällt das vermeintliche Tor für uns. Das wäre halt vom ganzen Spielfilm aus Gästesicht wäre das ganz schön gewesen, wenn das so ein bisschen so nach dem Motto, ach guck mal, unsere Fans sind da, jetzt kommen, also nicht, dass vorher keine Fans da gewesen sind, meine ich das nicht. Und auch da gab es schon Versuche zu supporten, aber das ist natürlich noch was anderes, wenn das dann organisiert und so weiter passiert. Das hätte ich sehr schön gefunden, leider hat es dann nicht gezählt über die Frage, warum, wieso, weshalb, kann man sich streiten. Aber ich würde vielleicht erstmal unseren Gast wieder ins Boot holen und fragen, wie hast du denn die ersten 30 Minuten vor diesem vermeintlichen 0-1 aus eurer Sicht ja, von deiner Mannschaft wahrgenommen?
Ja, also wir hatten, ich glaube, die ersten 10 Minuten war unsere Mannschaft sehr bemüht, Dominanz auszustrahlen, hat das auch in weiten Teilen des Spiels geschafft. Das ist aber ganz oft so, dass wenn wir, ich sage in Anführungszeichen, kleinere oder schwächere Gegner da haben, dass uns die ersten 10 Minuten gut liegen und sich nach 10 Minuten so ein Schlendrian einstellt. Also, dass die Jungs merken, ah, okay, irgendwie, wir haben jetzt hier irgendwie 80% Ballbesitz und dann werden die Szenen, dann kommen die Fehlpässe. Ne? Und ich muss sagen, das war in diesem Fall wieder so. 10 Minuten haben wir wirklich echt ganz stringent gespielt, haben uns, glaube ich, auch nach 6 Minuten so eine erste gute Chance mit Guirassy erspielt. Ja, und dann nach 10 Minuten ist das typische BVB-Programm, was dann abgespielt wird, bricht so ein bisschen die Konzentration ab, die Fehlpässe stellen sich ein und wir laden auch damit auch die Gegner eben zu Chancen ein. Das war auch in diesem Fall wieder so, weil ich habe das Gefühl, nach 10 Minuten hat St. Pauli auch gemerkt, okay, der Druck, die erste Welle ist überstanden und jetzt gehen wir mal. Und dann habt ihr mal angefangen mit den Nadelstichen. Und das ist so ein typisches Bild, was, wenn man den BVB verfolgt, uns, das war gegen Bochum ziemlich ähnlich, also ein relativ ähnlicher Spielverlauf, zumindest was die ersten 30 Minuten anging. Nur, dass die dann halt schon zugeschlagen hatten, zweimal, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also die ersten 10 Minuten gehören immer in der Regel uns. Dann stellen wir so ein bisschen die Konzentration, das Spiel und den Fokus ein. Und dann kommt der Gegner auch ins Spiel. Und ich muss auch sagen, nach 10 Minuten hattet ihr auch hattet euch stabilisiert. Ich glaube, einige Spieler waren auch vielleicht doch noch von der Atmosphäre, also mindestens von der Person, also Menschenanzahl, die da ist, vielleicht auch ein bisschen beeindruckt. Ist ja auch völlig klar. Wer wäre das nicht? Und ich glaube, nach 10 Minuten hattet ihr euch echt stabilisiert und hattet dann ja auch nach, ja, ich glaube, was hattest du gesagt, 28 Minuten eben den vermeintlichen Treffer. Und das war für uns, da haben wir eigentlich alle auf der Tribüne schon wieder gesagt, war ja klar, also war ja so, also wieder typisches Spiel, also es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn der gezählt hätte, das wäre, entspricht einem normalen BVB-Spielverlauf in den ersten 30 Minuten gegen etwas kleinere, sage ich jetzt mal, Gegner. Das ist ein typischer Spielverlauf, aber genau so kann ich das nur beschreiben. Ist für uns nichts Neues gewesen, ja. Also wir waren jetzt nicht überrascht.
Ja, das war auch ein bisschen die Diskussion, das war ja auch im Nachgang so ein bisschen, wie überrascht man jetzt wirklich war, wie tief St. Pauli steht oder wie überrascht man eben nicht war. Und also, dass wir euch das Spiel überlassen, das war ja eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vorher klar. Und dann habt ihr euch lange schwer getan, St. Pauli hat es gut gemacht. Wie gesagt, noch so ein bisschen Findungsphase. Also wenn es dann natürlich das 6 Minuten schon klingelt, dann nimmt das Spiel einen anderen Verlauf. Aber so haben wir ja wirklich lange gut mitgehalten. Und wie gesagt, das muss dann so, also in der App, wo ich die Ergebnisse gerade vorgetragen habe, steht 31. Kann natürlich sein, dass das dann erst die 31. war, als der VAR gesagt hat, es wird einkassiert, das Tor. Also mag sein, dass es dann schon kurz vor, also am Ende der ersten halben Stunde dann vermeintlich gefallen wäre. Gab ja auch Riesendiskussionen dann noch irgendwie, ob man da eine Linie ziehen kann und irgendwer schrieb in Social Media, ja, Gilavugi hatte das Problem, eine Schulter zu besitzen, sonst hätte der Treffer gezählt, so ungefähr. Und ja, Kasche, wie hast du das den vermeintlichen Treffer oder die erste halbe Stunde aus Gästesicht wahrgenommen?
Ich habe echt gedacht, nach dieser Chance von Grassi, deshalb habe ich echt gedacht, so, wenn die jetzt das erste Ding machen, dann könnten wir vielleicht auseinanderfallen. Und danach habe ich gedacht, so, wir stehen so sicher und so safe, überraschenderweise tief, wie Herr Şahin sagte, so tief stehend hätte er uns nicht erwartet. Da muss ich sagen, so, was denn sonst?
Genau das, ja.
Dass wir Hurra-Fußball gegen Borussia Dortmund in deren Stadion spielen. Wenn andere Mannschaften mit dem Rezept zum Erfolg gekommen sind und wir aus einer gesicherten Defensive rausspielen wollen, hätte mich jetzt als gegnerischer Trainer nicht so überrascht. Muss ich mal so sagen. Nee, ich fand, Yannick BVB das halt auch gerade gesagt hat, so dass wir nach 10 Minuten den Respekt abgelegt haben vor dem Stadion, vor dieser Druckphase und dann halt auch quasi durch eine gute Körperlichkeit, so wie das Blessin ja gewünscht hatte, durch Giftigkeit, durch harte, aber faire Zweikämpfe dann halt auch ins Spiel gekommen sind. Was mich ein bisschen, und da kommen wir dann vielleicht gleich zum 1-0, ein bisschen gestört hat, war, dass es klar rauskristallisiert hat, dass wenn man mit so zwei Abwehrriegeln spielt, wo die Tim auch in seinem Artikel geschrieben hat, dass wir immer wieder diese Flanken aus dem Halbfeld zugelassen hatten, die dann in der, meines 42. Minute noch zum Tor geführt haben. Also das zeichnete sich schon so ein bisschen ab, fand ich. Und das war dann halt auch ein probates Mittel, was immer wieder genutzt wurde.
30 Flanken hat der BVB insgesamt geschlagen. Also das wurde irgendwann auserkoren als Mittel der Wahl, um da durchzukommen. Und ich meine, so weit kann man ja vorgreifen.
Ja, erfolgreich, ne?
Ich wollte gerade sagen, beide Tore fallen durch Kopfball nach Flanke. So. Also das ist dann halt, ja. Aber vielleicht magst du, Yannick, einfach den ersten Treffer, der ja für euch gefallen ist, dann auch einfach noch kurz schildern, der Vollständigkeit halber.
Ja, war auch so ein Muster, was sich jetzt in den letzten Spielen schon gezeigt hat, diese Flanken aus dem Halbfeld. Ich muss sagen, dass ich überrascht war, dass es, also du hast gesagt, 30 Flanken haben wir geschlagen. Und zwar hatte ich ja vor dem Spiel schon gesagt, dass wir unser Spiel extrem auf Serhou Guirassy ausgelegt haben. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, das ist einfach der kann Bälle festmachen, das ist richtig krass. Und dementsprechend, der hat auch Körpergröße, deswegen eben dieses Flankensystem, dass wir aus allen möglichen Lagen flanken. Das Problem ist, dass unsere Flanken nicht sehr präzise sind und selten halt einen eigenen Spieler finden. Ja, in der 43. Minute haben wir dann tatsächlich einen Spieler gefunden und Rami Benzebaini ist bei uns auch nicht ganz unumstritten, hatte aber vorher ja auch schon mal einmal noch irgendwie bei euch, also bei einer Aktion von euch ziemlich krass brenzlig hinten gerettet und dann das Tor gemacht. Also er ist für mich auf jeden Fall der Spieler der ersten Halbzeit von unserer Seite. Dann auch noch das Kopfballtor. Der Ball, also von der Süd sah es auch so aus, der Ball war irgendwie gefühlt ewig in der Luft, bis er dann bei euch einschlug. Und der Ball hatte gar nicht die Wucht. Aber ich glaube, die Kurve war für euren Keeper einfach enorm undankbar, weil der so einen leichten Bogen geschlagen hat. Und dann kam er da nicht mehr dran. Ja, wir haben uns gefreut.
Das sah euch auch gegönnt. Ich hatte so ein bisschen, ja, das hatte ein bisschen Mainz-Vibes. Da haben wir auch den ersten Treffer nach so einer Kopfball-Bogenlampe sozusagen, wo irgendwie der Mainzer Spieler den mit dem Hinterkopf so irgendwie über unseren Keeper rüberköpft, sozusagen in so einer Bogenlampe, wie du das auch gerade so ungefähr beschrieben hast, dass der einfach sehr lange in der Luft ist, aber halt einen Winkel hat, der sehr schwer einzuschätzen ist. Ja, sah Vasil vielleicht nicht ganz so gut, also war auch einfach gut gemacht. Das gehört ja zur Wahrheit auch einfach dazu, ähnlich wie das 2:1, zu dem wir gleich später noch kommen. Gehen wir aber erstmal kurz in die Halbzeit. Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kehrwieder noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke-Genieße-Kehrwieder-Sechser. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Wir steigen wieder ins Sportliche ein, zweite Halbzeit. Es wurde dann schon klar oder zu der Spielzeit klar, dass Dortmund am Drücker ist und weiterhin steht eigentlich St. Pauli ganz gut. Oder Kasche, wie hast du den Anfang der zweiten Hälfte wahrgenommen?
Ich fand uns stabil. Ja? Also der Nuri Sahin hat ja noch danach gesagt, weil Mette nach Anpfiff zweiter Halbzeit das Spiel killen müssen in dem Sinne. Und ich glaube, ich habe auch gedacht, also es wurde ja dann ein bisschen gefährlich teilweise, aber wir standen sicher. Wir standen da sicher und ich habe gehofft, so, Dortmund lässt einfach zu viel liegen dafür, dass das könnte sich am Ende nochmal rächen. Alter Fußballerspruch und so. Aber ja, ich fand das, dass wir da safe gestanden haben. Dass das ein Abnutzungskampf war von Dortmund, dass die halt nicht vorankamen und wir immer jemanden dazwischen hatten. Und du hast es ja auch gesehen, wie die sich abgefeiert haben für ihre Abwehraktionen. Ja, und das fand ich mega. Das finde ich mega. Wenn du Abwehr spielst, dann ist das so, wie die gestanden haben, kaum was zugelassen haben, immer wieder die Angriffe unterbunden haben, immer wieder auch im 16er geklärt haben und sich dann gegenseitig da angefeuert haben und Vasil halt auch eine gute Leistung gebracht hat, nachdem er in Mainz ja gepatzt hat, das Tor, was du eben beschrieben hast. Ich fand es gut von uns. Ich fand das Spiel an sich gut von uns.
Das definitiv. Also nur mit 2:1 beim BVB zu verlieren, das ist sicherlich was, worauf man aufbauen kann. Wobei ich auch im Nachspiel mit Leuten gesprochen habe, die dann sagten, naja, wenn du am Ende der Saison 25 Spiele hast, wo du sagst, naja, da kann man schön drauf aufbauen, die geben dir halt keine Punkte so, ne?
Ja, aber wir müssen die Kurve, wir müssen das auch mal die Kirche mal im Dorf lassen, ne? Also Champions League Finalist.
Ja, schon klar.
Sorry.
Ja, klar.
Nächstes Auswärtsspiel Real Madrid.
Ja, selbstverständlich. Wahrscheinlich reichen ein, zwei Spieler, um den gesamten Marktwert des FC St. Pauli zu haben. Aber gut. Ja, du hast gesagt, hier Sahin hat nach dem Spiel gesagt, die hätten das Spiel killen müssen. Yannick, warum hat der BVB das Spiel nicht gekillt, sondern sich dann noch einen Ausgleich gefangen?
Na, auch jetzt für BVB-Fans kein überraschender Spielverlauf gewesen, denn wenn wir führen und eben es nicht schaffen, das Spiel zu killen, wie Nuri Sahin sagte, dann, und das ist ja diese Plattitüde, ne? Solange es 1-0 steht, steht es nur 1-0 und da muss nur einer reinfallen. Und da ist das Ding nicht bei uns reingefallen, das Ding ist reingeschmettert worden. Also das war ja ein Sahneschuss. Also da habe ich einfach nur die Augenbrauen hochziehen können. Warum haben wir es vorher nicht gekillt? Ja, uns fehlte dann fehlt die Kreativität, fehlt die Durchschlagskraft gegen tiefstehende Gegner. Kascha hat's gesagt, ne, ihr habt gut verteidigt, ihr habt diszipliniert gestanden, habt angelaufen und natürlich zieht es auch Kraft. Und das ist, glaube ich, auch das Kalkül, was Nuri Sahin dann oft eingeht, dass er dann sagt, so, wir laufen die Gegner müde. Das hatten wir damals gegen Bochum gemacht, die ja 2-0 geführt haben, wo wir 4-2 gewonnen haben am Ende. Die waren einfach stehend K.O. Und das war vielleicht auch das Kalkül, so, ne, wir laufen Pauli kaputt, St. Pauli, Verzeihung. Dann am Ende funktioniert es aber nur, wenn man dann auch sich belohnt. Und das haben wir nicht. Und dadurch ergeben sich dann eben immer Möglichkeiten. Unsere Abwehr ist immer für einen Bock offen. Das war in dem Fall kein richtiger Bock. Klar, man hätte früher angreifen können, man hätte früher pressen können und so weiter. Aber dass da der Smith da so ein Ding aus dem Schlappen zieht, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Den würde ich auch eher eurem Stürmer zuschreiben als unserer Abwehr. Von daher, ja, so will ich das, so habe ich das alles gesehen. War aber auch nicht überraschend, wie gesagt.
Nee, aber Bewerbung zum Tor des Monats kann man schon mal einreichen mit so einem Ding. War ja dann auch wieder die Frage, zählt der Treffer überhaupt? Weil es, glaube ich, darum ging, ob Afolayan den eurem Keeper die Sicht irgendwie behindert hat. Aber ehrlicherweise, also selbst wenn er den hätte kommen sehen, ich glaube nicht, dass er da noch dran gekommen wäre. Das Ding hatte irgendwie 116 km/h drauf, nee, oder so.
Der hätte keinen Torhüter der Welt gehalten, ne?
Ja, aber das war auch krass, wie Kobel sich da aufgeregt hat, ey. Wie der da so den Reklamierarm von Neuer rausgeholt hat, sich so beschwert hat. Dabei standen eigentlich seine zwei Mitspieler im Weg und haben ihm die Sicht versperrt und nicht Vollerjahren. Aber ja, gut. Ich wollte noch was zu dem Totlaufen von Yannick sagen, Yannick BVB sagen. Wir sind knapp acht Kilometer mehr gelaufen. Was ich krass fand, war die Anzahl der Pässe, die ihr gespielt habt. Nämlich da seid ihr, habt ihr dreimal so viel Pässe gespielt wie wir und das bei einer Passquote von 93%. Also da kommen wir nicht wirklich hinterher. Die habt dann wirklich den Ball richtig krass laufen lassen, ohne selbst zu laufen. Ist natürlich dann auch ein bisschen was, ist ja dann auch eine Qualitätsfrage zum größten Teil. Was ich halt, wenn wir jetzt nochmal den Statistiken Genüge zu tun, dass ihr mehr gefoult habt als wir. Das muss man dazu auch noch
mal sagen. Ja, weißt du, im Ruhrpott, da geht man noch mal ein bisschen
härter daran, ne? Mann. Nee, aber das ist dann, das fand ich schon bemerkenswert, dass wir wieder 8 Kilometer mehr gelaufen sind als der Gegner, um Löcher zuzustellen, um Zweikämpfe zu führen. Bei der Zweikampfquote ist es halt auch unentschieden, ne? 51, 49.
Also es ist dann aber schon, also wie gesagt, das ist halt Kalkül, ne, von Shahin, der dann am Ende so nach 60 Minuten irgendwie den Gittens reinwerfen kann. Und der hat euren Außenverteidiger, ich weiß jetzt nicht, wer bei euch rechts außen spielt, der hat echt den zwei, dreimal echt recht easy überlaufen. Ne? Und das ist eben die Taktik, die Shahin halt in der Gegenspielende dann halt oft zugutekommt oder uns als BVB oft zugutekommt, dass wir dann nochmal junge, schnelle Spieler reinwerfen können, die dann auch euch, euren Spielern dann auch, ne, die überlaufen können, die da an denen vorbeiziehen können, die dann, wo die Beine nicht mehr so schnell zugehen und so weiter, ne, wo der Ball dann da durchgeht, durch die Hosenträger. Ja. Also das sind halt das ist schon alles geplant. Ist immer noch kein hundertprozentiges Rezept einfach.
Ja, das hat man gesehen.
Ja. Also auf jeden Fall weiß ich nicht, ob Shahin letztes Jahr zweite Liga geguckt hat, weil wir sind ja letztes Jahr, und das war ja mit ein Grund für den Aufstieg, würde ich mal sagen, dass wir letztes Jahr auch immer an die 120 Kilometer gelaufen sind in den Spielen. Von daher war es vielleicht bei Bochum, da haben ja sogar intern Leute gesagt, die Fitness stimmt nicht richtig bei Bochum, aber ich glaube, das ist etwas, was man unseren Spielern nicht vorwerfen kann. Sie sind vielleicht manchmal nicht so reaktionsschnell oder noch ein bisschen zu unerfahren für Duelle auf dem Niveau, aber laufen können sie auf jeden Fall und das haben sie auch am Freitagabend wieder gezeigt. Ja, also erstmal Gittens kam schon zur Halbzeit für Pascal Groß, das noch der Vollständigkeit halber. Und dann haben wir dieses Duell um die tragische Rolle von Adam Jigawa, der ja kurz vorher erst reinkommt, dann wirklich nass gemacht wird. Kann man nicht anders sagen, wird da einfach stehen gelassen. Und dann kommt diese butterweiche Flanke und Girassi kann dann zum 2:1 einköpfen. Weil Jigawa hat dann nämlich in der Nachspielzeit noch quasi den Ausgleich auf dem Fuß, semmelt den aber über die Querlatte. Also das wäre sicherlich nochmal, auch in der Dramaturgie eine schöne Geschichte gewesen. Erst lässt du quasi die Flanke zum 2:1 zu, stellst dann aber wieder auf einen Punktgewinn. Also ein Punktgewinn wäre es ja aus unserer Sicht auf jeden Fall gewesen. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass das ein Spiel ist, wo St. Pauli gut gespielt hat, wo es am Ende aber mal wieder nicht gereicht hat. Die Kritik ist bei Dortmund sicherlich lauter, oder Yannick?
Ja, wir sind, glaube ich, alle nicht, also ich kann für, glaube ich, uns beide, unsere, also beide Parteien sprechen, wenn wir sagen, wir sind nicht sehr glücklich aus dem Spiel rausgegangen. Ihr hättet sicherlich gerne einen Punkt mitgenommen, den hättet ihr wahrscheinlich auch gut brauchen können. Und bei uns war es einfach, die Art und Weise war nicht zufriedenstellend. Also einer hinter mir auf der Tribüne sagte, schön ist anders. Und man kann natürlich sagen, am Ende fragt keiner mehr nach dem Wie, aber wir fragen uns jetzt seit einigen Wochen schon nicht mehr nach dem Wie. Und wenn das Wie auch irgendwann nicht mehr passt, dann stimmen auch irgendwann die Ergebnisse mehr nicht. Und ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Gedanken, jetzt nächste Woche gegen Real Madrid, oder das ist schon angesprochen, Kasche, dann das ist alles noch etwas dürftig. Ich sehe die Ansätze, ich sehe das, was Shahin will, ich sehe auch, dass Dinge funktionieren, aber ich sehe auch, dass da sehr, sehr viel nicht funktioniert, vor allen Dingen hinten. Deswegen so richtig glücklich gehe ich auch nicht aus dem Spiel raus. Wir haben jetzt die 3 Punkte, das ist erstmal, ist so das Wichtigste, aber gerne, hoffe ich, dass wir im Rückspiel nochmal anders auftreten, auch wenn wir dann am Millerntor spielen.
Ja, spätestens dann können wir ja gucken, wie gut das alles dann nochmal funktioniert. Ich denke, auf St. Pauli-Seite kann man, wie gesagt, mitnehmen, dass man mit einem Champions-League-Timer immer sehr gut mitgehalten hat, wenig zugelassen hat, aber sich am Ende dann, glaube ich, einfach auch die Qualität durchsetzt, was vielleicht exemplarisch am Duell Gittens gegen Jigawa ein bisschen, ja, abzulesen ist als eine der Schlüsselszenen des Spiels. Und ja, der BVB muss noch einiges gehen, wenn er wirklich da das Niveau erreichen will, wo man sicherlich hin will. Und St. Pauli muss anfangen, sich für die guten Leistungen, die man ja eigentlich in den meisten der bisher gespielten Spiele gezeigt hat, sich auch mal zu belohnen. Man muss jetzt quasi schon immer schon anfangen. Das ist auch das Blöde, wenn du Freitagabend spielst, dann schaust du quasi teilnahmst oder ohne selbst eingreifen zu können auf die Partien, die noch so kommen. Bochum hat gestern zum Glück verloren. Ich weiß nicht, was Kiel heute macht. Muss man mal gucken, wie die Konkurrenz dann so spielt. Aber in der Position bist du jetzt halt, weil du es verpasst hast, dich dann nochmal ein bisschen von abzusetzen oder zumindest den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze geringer zu halten. Da sind jetzt schon immerhin 3 Punkte, aber ja, es sind ja auch noch 27 Spiele zu gehen, von daher ist da sicherlich noch einiges möglich. Kasche, hast du berühmte letzte Worte, bevor wir hier am Sonntagmittag den Deckel drauf machen?
Den Deckel machen wir gegen Wolfsburg drauf. Bums. Da gewinnen wir und da werden wir die nächsten 3 Punkte einfahren und werden dann schön Hoffenheim, Augsburg und Wolfsburg selber unter Druck setzen. Bremen wird dann auch ein bisschen nervöser werden. Und ich glaube, das wird gut.
Ist ja jetzt auch quasi der, ne, der Doubleheader. Erst zu Hause gegen Wolfsburg und dann fahren wir nach Hoffenheim. Mhm. Das sind sicherlich 2 Spiele, wo man punkten sollte. Yannick, wie geht's bei euch weiter? Und hast du noch berühmte letzte Worte für die Aufnahme heute hier?
Ja, ich hatte ja schon angekündigt, wir spielen am Dienstagabend gegen Real Madrid in Madrid, was ja auch kein leichtes Spiel wird. Und danach spielen wir anders schwierig auswärts gegen Augsburg. Und das sind auch unfassbar eklige Spiele. Und deswegen, also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, was die nächste Woche angeht. Und berühmte letzte Worte wüsste ich jetzt nicht. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin für die Saison. Ich denke mal, Wolfsburg ist machbar und ja, mal schauen, wo wir stehen, wenn wir uns in der Rückrunde wiedersehen.
Alles klar. Dann danke euch beiden für die Zeit heute und den ZuhörerInnen danke fürs Zuhören. Kommt gut in die nächste Woche und ja, wir sehen uns am Millerntor, wenn es gegen Wolfsburg geht. Macht's gut. Ciao, ciao. Yes, sir!